Ja, ich glaube, wir fangen mal an, oder? Das ist schon ein bisschen nach der Zeit. Die sind hier immer so streng. Okay, also ich stelle mich mal selber vor. Ich bin der Sandro Geigen, unterrichte an der Universität Stuttgart, bin Technikphilosoph. Habe auch viel zu Privacy gemacht, hänge auch schon lange beim Club rum und auch ein Buch rausgegeben zur Überwachung. Jetzt kommt demnächst eins zu Utopien und im Moment forsche ich halt viel im Bereich Cyberwarfare. Hat sich irgendwie so ein bisschen aus kontingenten Gründen ergeben. Und da will ich heute mal so ein bisschen quasi eine kleine Informationsveranstaltung hier liefern. Ich werde jetzt keine besonderen Thesen extra vorstellen, weil ich dachte, das ist vielleicht nicht sinnvoll, gegeben das Publikum hier, sondern mehr so den gegenwärtigen Stand der Dinge mal überblicksartig ein bisschen vorstellen. Erstmal, Cyberwarfare ist ja jetzt schon ein bisschen häufiger von zu lesen, ein bisschen häufiger in der Presse. Es gab auch schon einige konkrete Fälle von Operationen, die man jetzt in militärischen Kreisen zumindest ganz konkret als Cyberwarfare-Operationen bezeichnet. Moonlight Maze zum Beispiel war so eine Operation von den Russen, wo die Russen versucht haben, Informationen von den Amerikanern abzusaugen. Also es waren wahrscheinlich die Russen, das ist immer nicht so genau festzustellen. Das ist ein Problem, auf das ich dann nachher auch noch zu sprechen komme. Es gab den Great Northeastern Blackout 2003, wo so diese halbe Ostküste mal schwarz war für, ich weiß gar nicht wie lange, ziemlich lange glaube ich auch. Da heißt es offiziell, das ist auch nach wie vor die offizielle Version, dass das ein Fehler war, so ein gemischter Operator-Error mit was anderem, aber es ist inoffiziell auch schon länger bekannt, dass das eine Cyberwar-Geschichte war. Da hat jemand mal versucht, eine Infrastruktur anzugreifen, war erfolgreich. Und das wird allerdings nicht als solches bekannt gegeben, weil wohl das ein Strukturproblem ist, das die in ihrer Strominfrastruktur haben und das sie auch nach wie vor nicht beheben konnten, sodass also im Interesse der Öffentlichkeit sozusagen dieser Fehler nicht offengelegt wird. Titan Rain ist eine andere Operation 2004, die kam wahrscheinlich aus China. Wo gab es ungefähr 70.000 Angriffe, glaube ich, waren das auf US-Rechner innerhalb von einigen Monaten, wo dann auch versucht wurde, Informationen abzuziehen. Da war dann auch nicht nur Regierungsrechner betroffen, Rüstungsrechner, sondern auch einige größere Wirtschaftsunternehmen, was also im Rahmen und mit den Mustern dergleichen Angriffe durchgeführt wurde, sodass man also da auch militärische Angriffe auf ökonomische Ziele vorgenommen hat. Dann jüngere Sachen sind natürlich Georgien und Estland, diese Defacing-Geschichten, also aber mehr so ein bisschen unspektakulär und aktuell halt eben auch diese ganze Ghostnet-Geschichte, wo halt China Dissidenten aus Tibet ein bisschen ausspioniert hat. Das sind also so Sachen, die so insgesamt ein bisschen diese Thematik Cyberwarfare in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das FBI hat 2007 mal so eine Zahl gemacht, wie viele Angriffe es in diesem Bereich Cyberwarfare eigentlich auf die USA gibt pro Jahr. Und die sind so auf gezielte Angriffe aus über 100, also aus 108 Ländern gekommen. Also schon eine ganz respektable Zahl, wobei man allerdings bei diesen Zahlen natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Da ist immer auch so ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im eigenen Interesse dabei. Das wird dann gerne nach oben korrigiert. Was man aber schon ganz massiv beobachten kann, abgesehen von dieser Faktenlage quasi, sind die Einrichtungen militärischer Kapazitäten. Das läuft jetzt seit einigen Jahren, dass sich sehr viele Militärs sehr dezidiert auf Cyberwarfare einrichten. Die USA, das ist jetzt auch so das aktuelle Ranking nach so einem Analyseinstitut. Technolytics heißen die, wenn sich da jemand für interessiert. Die USA sind natürlich auf Platz 1, zumindest nach Kapazitäten. Ob sie nach Fähigkeiten auf Platz 1 ist, ist sehr umstritten. Da sind viele der Meinung, nein. Aber sie investieren auf jeden Fall eine Menge Kohle. Jetzt die Air Force hat letztes Jahr gesagt, sie brauchen 30 Milliarden Dollar. Bush hat gesagt, ihr kriegt 6, also vor Obama. Und das ist jetzt noch nicht so genau klar, wie viel sie jetzt letzten Endes kriegen. Es wurde aber auch gerade eine eigene Behörde dafür gegründet und es wird wohl eine ganze Menge Geld fließen, also auf jeden Fall ein mehrstelliger Milliardenbereich. Wie viele Soldaten die konkret haben, ist relativ unbekannt. Auf Platz 2 soll Israel sein. Da wird aber weder gesagt, wie viel Geld wir investieren, noch wie viel Forces die dafür haben. Kann ich also nichts genauer sagen, kann es jetzt hier nur so mitteilen. Auf Platz 3 befindet sich China. Nach Einschätzung vieler allerdings von dem, was die hier können und was sie schon gemacht haben, auf Platz 1 deutlich besser als die USA. Das Jahresvolumen war 2008 55 Millionen US-Dollar und anscheinend haben die etwas über 10.000 Hacker in Staatsdiensten konkret im Aufbau ihrer Truppen, wobei Wobei allerdings bei den Chinesen auch noch der Fall ist, dass die so ein sehr offenes, föderatives System haben, ihre Cyberwar-Truppen aufzubauen. Das läuft halt eben oft auch so über informelle Kanäle, dass sie so kleinere Hackergruppen im Land unterstützen und denen dann sozusagen Konferenzen spendieren, Stipendien, auch mal ein bisschen Geld fließt da und man weiß dann quasi, dass im Ausland, dass die Angriffe staatlich, dieser privaten Hackergruppen staatlich toleriert sind oder staatlich gewünscht sind, weil das Netz in China ja ziemlich rigoros kontrolliert ist und weil die halt eben ziemlich ungebändigt da durchkommen. Deswegen geht man davon aus, dass da irgendwie der Staat schon seine Finger im Spiel hat. Auf Platz 4 ist Russland, 127 Millionen US-Dollar im Jahr 2008, 7300 Cybersoldaten. Die sind auch stark dabei, da nachzubessern und weiter aufzubauen. Die wollen auf jeden Fall ganz oben mitspielen in diesem Cyber-Warfare-Szenario. Ist jetzt ein bisschen unklar. Die wollen es halt schon sehr potenzieren, sodass davon auszugehen ist, dass sie jetzt 2009, 2010 noch erheblich mehr investieren. Auf Platz 5, jetzt kommen die Schurkenstaaten, der Iran. Hat sich gedacht, muss auch mitspielen. 76 Millionen US-Dollar, 2400 Einheiten. Und Nordkorea mit 56 Millionen und mit 17.000 Cybersoldaten angeblich. Keine Ahnung, ob das stimmt, das ist schon viel. Und das sind so die Top 6, von denen man so sagt, dass die halt sich entsprechend darauf einrichten. Die Liste geht noch ein bisschen länger. Dann gibt es auch noch die Hisbollah zum Beispiel auf Platz 37 mit auch so ein paar Cybersoldaten, aber das muss man jetzt nicht herunterbeten. Es gibt dann noch andere, die sich auch massiv einrichten. Syrien, das United Kingdom ist auch dabei. Und das sind alles auch schon Player, die sich so seit einigen Jahren schon darauf einrichten, also so 10 bis 5 Jahre massiv darauf einrichten. Und jetzt im Moment, die letzten 2, 3 Jahre, gibt es halt eine ganze Menge Nachzügler, die gesehen haben, oha, da passiert ja eine ganze Menge, die investieren eine ganze Menge Kohle und sowas. Da dürfen wir jetzt nicht hinten anstehen. Wir haben jetzt zwar noch nicht erkannt, warum das irgendwie nötig sein soll oder ob da wirklich was dahinter ist, aber wenn die alle investieren, dann müssen wir es auch machen. Und das machen jetzt halt viele. Da gehört halt eben auch die Bundesrepublik dazu, die ja jetzt gerade erst so ein bisschen den Anschluss findet. Und aber auch andere Länder wie Frankreich zum Beispiel. Frankreich hat es gerade in sein aktuelles Weißbuch aufgenommen, dass sie jetzt massiv Cyberwarfare-Truppen aufbauen. 2008 konnte man dann in diesem internationalen Ranking 140 Länder mit Cyberwarfare-Programmen identifizieren. Das ist ein erheblicher Anstieg zu 2 Jahren davor. 2006 waren es nur 23 Länder. Also das ist sozusagen der Trend, auf den es hingeht. Ich weiß gar nicht, wie viele Länder gibt es eigentlich insgesamt? 170 oder so, ne? 180? Wie viel? 100? Okay, ja, dann fehlen ja nicht mehr so viele. Okay, dann mal zur Übersicht. Also wir haben gesehen, Cyberwarfare ist irgendwie was im Kommen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das überhaupt? Das ist ein relativ diffuser Begriff und auch viele Militärs haben gar nicht so eine klare Vorstellung, was man da eigentlich mit machen kann. Also es gibt so ein paar Anekdoten von älteren Militärs, die sich halt die E-Mails ausdrucken lassen und das dann handschriftlich der Sekretärin wieder zurückgeben und die sich gar nicht vorstellen können, wie aus dem Computer jetzt irgendeine militärische Bedrohung entstehen kann. Aber die gibt es natürlich, man muss aber halt eben jetzt versuchen, aus diesem sehr komplexen Feld möglicher Bedrohungen möglichst passende Heuristik rauszuschneiden. Das werde ich mal versuchen mit so einem 3i-Ansatz, habe ich das genannt, wo ich dann so 3 Bereiche skizzieren werde, die angegriffen werden können, die halt so typische Ziele definieren. Dann werden wir uns ansehen, das sind halt Infrastrukturen, Informationen, Identitäten, deswegen 3i. Dann können wir uns ansehen, wie das in Operationstypen eingebaut ist und dann kann man nochmal sehen, was es denn da in diesen einzelnen Operationstypen für Operationsphasen gibt und was für spezielle technische, politische und militärische Probleme bei diesen Phasen existieren. Das ist nämlich gar nicht so unerheblich. Okay, also zum ersten I, Infrastrukturen. Eine Infrastruktur, sagt man allgemein, Infra heißt unter, also so eine Unterstruktur, die sozusagen dann bestimmte gemeinschaftliche, gesellschaftliche Prozesse unterliegt. Und diese Prozesse stützt und ermöglicht. In der Technikforschung sagt man allgemein, Infrastrukturen geht eigentlich nur auf sehr große Systeme, also Strominfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Ich will den Begriff ein bisschen dehnen und den so philosophisch, darf ich das ja, allgemein nutzen als allgemeine unterliegende ermöglichende Struktur. Besteht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei allen Cyberwarfare-Geschichten nicht nur aus technischen Komponenten, sondern auch aus sozialen Komponenten. Also man muss sozusagen die Operatoren, die Menschen immer mitberechnen im Cyberwarfare. Das ist keine rein technische Angelegenheit, sondern man sabotiert oft auch gerade die Operatoren und so das typische psychologische Verhalten in Operationsräumen wird oft einbezogen. sodass man also, wenn man sich so ein Bild machen will von Infrastrukturen, auch immer die Menschen dahinter mit einberechnen muss. Dann gibt es eine sinnvolle Trennung, und zwar nach Größenstrukturen. Es gibt globale Infrastrukturen, wie zum Beispiel die Finanzinfrastruktur, die global sehr stark standardisiert, normalisiert ist. Dann gibt es stärker nationale Infrastrukturen, die also sozusagen an den Ländergrenzen aufhören. Das weicht sich aber immer mehr auf mit den großen multinationalen Konzernen, die halt eben auch die Infrastrukturverbindungen entsprechend ausdehnen. Und sodass man hier jetzt erstmal vielleicht nicht so eine ganz klare Trennung machen könnte, das sind aber auf jeden Fall die sehr großen Infrastrukturen. Das wären dann so Energie, Wasser, Kommunikation, Information, Finanzen, was man da drunter rechnen muss. Und das ist auch so ein Kernbereich der letzten Jahre, mit denen man sich beschäftigt hat im Kontext mit Cyberwarfare. Wir haben dann in Deutschland dieses schöne Programm beim BSI, kritische Infrastrukturen. Das ist auch so der Titel, unter dem das international behandelt wird, Critical Infrastructures. Das sind so überall in den Ländern jetzt Programme, die sich mit dem Schutz dieser Infrastrukturen vor militärischen oder halt sonst wie gearteten Angriffen beschäftigen. Dazu kann man aber natürlich auch noch lokale Infrastrukturen unterscheiden. Das ist vor allem im militärischen Bereich sinnvoll, wenn man jetzt eine konkrete Operation hat mit einer Operationsbasis und man hat da, baut sich da eine gewisse Infrastruktur auf, die dann halt eben auch Aspekte wie Energie, Information und so weiter umschließt. Dann sind natürlich, kann man das natürlich auch militärisch auf gleiche Weise adressieren. Was dann auch wichtig ist bei diesen Infrastrukturen, ist, dass es zwischen Infrastrukturen immer sehr viele Verbindungen gibt. Also es ist nicht so, dass eine Infrastruktur immer nur so alleine für sich existiert, sondern die sind in sich selbst sehr verwoben und auch mit anderen Infrastrukturen sehr verwoben. Das nennt man dann so schön intra- und interinfrastrukturelle Verbindungen. Und man kann sich das ganz leicht klar machen, natürlich bei Energie, wenn der Strom ausfällt, dann funktionieren auch Kommunikation, Information, Finanzen nicht mehr, aber es gibt dann auch viele andere Interaktionen, wenn zum Beispiel bestimmte Logistiksysteme ausfallen durch die sehr engen Kopplungen, die wir haben in der Nahrungsmittelversorgung zum Beispiel, dann brechen auch ganz schnell andere Systeme zusammen. Also die sind immer sehr eng miteinander verbunden und müssen eigentlich so sehr komprimiert im Zusammenhang miteinander betrachtet werden. Okay, also was kann jetzt passieren, wenn diese Infrastrukturen angegriffen werden? Die kann man halt über Cyberwarfare gut angreifen, weil Infrastrukturen natürlich alle über Computer gesteuert werden inzwischen. Das ist halt nur ein ganz einfacher Faktor der Ökonomisierung. Dazu kommen dann noch andere Faktoren der Ökonomisierung, dass man es möglichst zentral machen will, also möglichst 5 Kraftwerke mit einem Operationsraum handeln will und dann natürlich dabei auch gleiche Bauteile benutzt, gleiche Verfahren, gleiche technische Steuerungsverfahren und so weiter, sodass man also sozusagen mit einem einmal entwickelten Angriffstyp relativ breite Angriffe durchführen kann und was das halt eben auch zu einem besonderen militärischen Problem macht. Was passiert dann, wenn man globale und nationale Infrastrukturen angreift? Da gibt es verschiedene Schadenstypen, die man avisieren kann. Es gibt natürlich monetäre Schäden, wenn ich die Finanzinfrastruktur zum Beispiel angreife und mal ein paar Börsendaten manipuliere, dass die Börsianer in Panik geraten. Ich kann natürlich erhebliche strukturelle Schäden verursachen. Es gibt zum Beispiel bei Kraftwerken wollte man das natürlich genau wissen, da gab es eine Reihe von Szenarien, wie man die dann eigentlich mit Cyberwarfare schädigen kann, ob die dann nur mal kurz ausgeschaltet sind und naja, dann muss ich die halt wieder hochfahren, dann geht es wieder. Oder ob ich da auch wirklich dauerhafte Schäden verursachen kann. Man kann dauerhafte Schäden verursachen. Es gab zum Beispiel ein sehr schönes Szenario, wo dann die Angreifer, also sehr schön aus so einer technik-ästhetischen Perspektive, wo die Angreifer dann die Kontrolle übernehmen konnten über bestimmte Pumpen und Ventile und dann aber auch über die Displays im Kraftwerksraum und dann haben die halt bestimmte Pumpen und Ventile gesperrt, haben sich dann das Accident Management im Kraftwerk angesehen und geguckt, was für Display-Anordnungen zu was für Reaktionen bei den Operatoren führen und haben dann halt quasi denen so ein bestimmtes Unfallszenario noch auf die Displays gespielt, worauf die dann bestimmte andere Ventile und Sachen gesperrt haben. Und das hat dann erst in Zusammenhang mit den anderen Sachen zur Katastrophe geführt. Also das ist dann so sowas, wo man dann auch menschliche und technische Faktoren verbindet. Und da kann man dann auch durchaus Kraftwerke in die Luft jagen und überladen und sowas. Das geht dann auch relativ einfach, wenn man sich gut auskennt. Das kann dann natürlich auch zu physischen Schäden führen an Leib und Leben über kurz oder lang. Kurzfristig sind solche Angriffe auf globale und nationale Infrastrukturen, hat man ja auch gesehen beim Great Northeastern Blackout, führen die schon zu erheblichen Bindungen von Kräften, weil man ja sehr viel umorganisieren muss. sehr viel improvisieren muss. Das ist gar nicht so ohne. Ich glaube, bei dem Northeastern Blackout gab es jetzt nur 6 Tote oder sowas, aber immerhin und einige andere Schwierigkeiten noch. Der war aber auch eben nicht so lang. Und wenn man dann diese Infrastrukturen tatsächlich mal langfristig dauerhaft ausschaltet, dann kann man schon davon ausgehen, dass aufgrund der sehr engen Verbindungen, die wir mit diesen Infrastrukturen eingegangen sind, äußerst katastrophale Nebenwirkungen sich dann entfalten, oder beziehungsweise Hauptwirkungen. Der Analyst Clay Wilson, das ist so ein bekannter Analyst, der sich viel mit Cyberwarfare beschäftigt, hat mal gesagt, das wäre so die Wirkung von ungefähr 50 Hurricanes nach 2 Wochen. Das ist kein sehr wissenschaftlicher Wert, aber sicherlich zutreffend. Sodass also langfristig jetzt also, das ist auch der Zeitrahmen, den man dann hat, nach 2 Wochen sozusagen, befindet man sich schon in relativ katastrophalen Zuständen. Was dann noch besonders schwierig ist an diesen globalen und nationalen Infrastrukturen, wenn man die wirklich mal flächendeckend ausschaltet, natürlich haben die in sich drin Redundanzen und man kann auch mal ein Kraftwerk oder 2 Kraftwerke kompensieren mit anderen, aber wenn man mehrere ausschaltet oder sogar alle ausschaltet oder die Finanzinfrastruktur zum Beispiel mal komplett lahmlegt, dann gibt es dafür einfach keine Redundanzsysteme. Ja, es gibt keinen Ersatz, wir stehen dann sozusagen ohne da. Es gibt zum Beispiel bei Kraftwerken dann auch das Problem, dass Kraftwerke immer ein anderes Kraftwerk brauchen, um wieder angefahren zu werden. Ja, wenn die also mal alle abgeschaltet sind, dann kann es eine ganze Weile dauern, bis man überhaupt erstmal wieder eins in Gang kriegt. Bei lokalen Infrastrukturen geht es dann natürlich darum, auch lokale Kontexte zu stören, wenn man lokale Infrastrukturen angreift. Das geht dann hauptsächlich jetzt auch um militärische Infrastrukturen, konkrete Operationsbasen oder konkrete taktische Gruppen. Das ist immer so die Größendimension bei Militär. Strategie ist sozusagen das ganze Land und die ganze gesamte Außenpolitik inklusive Wirtschaft. Operationen sind dann so konkrete, größere Militäraktionen. Also wenn man in den Irak einmarschiert, dann ist das insgesamt eine Operation. Und taktische Sachen sind dann so kleinere, wenn man mal eine kleine Einheit irgendwo hinschickt, um irgendwas kaputt zu machen oder so. Das kann man halt eben auch sehr gut alles angreifen, operative und taktische Geschichten. Da gab es jetzt auch schon diverse Fälle von Fernsteuerung eigener Systeme, Drohnen sind verschwunden, die Falun Gong-Sekte hat mal einen chinesischen Satelliten unter ihre Kontrolle gebracht. Ist ihnen dann aber nichts eingefallen, was sie damit machen sollten, deswegen ist nichts passiert. Wahrscheinlich haben sie gar nicht damit gerechnet, dass es klappt. Und es gibt auch schon bei Söldnereinheiten inzwischen sehr hoch trainierte Feldhacker mit einer entsprechend guten Ausrüstung, die kann man sozusagen mieten, wenn so eine Hightech-Armee bei einem einreitet und dann können die solche Sachen machen, wie zum Beispiel das Blue Force Tracking-System, das die Amerikaner haben. Das ist so ein kleiner Bildschirm, der irgendwie so hier im Auge oder hier im Display auf dem Arm ist. Da gibt es dann blaue Punkte für Freunde, rote Punkte für Feinde und dann noch so schwarze Streifen für den Abgrund und das kann man dann halt eben schön umprogrammieren. Was natürlich auch nicht ganz unvorteilhaft ist. Gerade solche Hightech-Armeen wie die USA sind für solche Sachen doch sehr, sehr anfällig. Insgesamt ist bei Infrastrukturen besteht ein sehr großes Problem durch Komplexität. Das ist was in der Technikforschung auch schon lange untersucht wird. Sie sind eng gekoppelt, komplex, haben nur eine sehr begrenzte Toleranz für Fehler und eben keine Redundanzsysteme. Die Komplexität erhöht sich auch laufend, was die Sicherheit auch laufend unterminiert, durch Schnittstellen zum Beispiel, durch Anwachsen, Software, Technik und so weiter. Das erhöht insgesamt die Angreifbarkeit, erhöht aber auch die Unverständlichkeit und die Unvorhersagbarkeit. Man kann gar nicht genau sagen, was eigentlich passiert, wenn so eine Infrastruktur an einem bestimmten Ende angegriffen wird und wo das dann rauskommt. So ein ganz typisches Phänomen, das wir jetzt gerade alle beobachten können, ist das Finanzsystem, wo dann sozusagen Hypothekenprobleme in den USA weltweit für solche Effekte sorgen. Das ist ein ganz typisches Komplexitätsproblem, wo man auch vorher gar nicht genau sagen kann, wo dann was rauskommt. Das ist halt eben was bei Infrastrukturen inhärent ist. Ja, und da gibt es halt eben auch dann nach innen gehende Kaskadeneffekte und halt eben auch Kaskadeneffekte, die dann auf andere Infrastrukturen übergreifen. Ja. Das ist dann später auch die Ursache mehrerer Folgeprobleme, mit denen wir uns dann noch beschäftigen wollen. Okay, dann zum zweiten I. Was man natürlich auch schön angreifen kann, sind Informationen. Informationen und Wissen als Grundlage vieler Dinge. Man kann Medieninformationen angreifen, das ist alles eine bekannte Sache. Man kann auch wissenschaftliche Expertisen angreifen. Das ist so eine neue Art von Zieltyp sozusagen, wenn man weiß, Wissensgesellschaft, dass bestimmte Expertisen entscheidend sind für bestimmte politische Prozesse. Dann kann man da ran und die manipulieren. Die Amerikaner machen das auch schön schon selber mit dem Cato-Institut zum Beispiel, die dann einfach mal so gegen Analysen erstellen, dass Global Warming gar nicht existiert oder sowas. Und man kann natürlich auch sehr schön, das ist eigentlich so ein Standardziel, Baupläne von irgendwelchen Waffen oder irgendwelchen Dämmen sabotieren. Man kann Organisationspläne einsehen und sabotieren oder irgendwelche Strategien im militärischen Bereich, genauso aber natürlich im wirtschaftlichen Bereich. Und das ist alles nicht ganz irrelevant, weil natürlich diese ganzen Informationen, die ja eben auch alle elektronisch zugänglich sind, elektronisch gespeichert werden, auf verschiedene Weise sehr entscheidend sind für unsere gesellschaftlichen Prozesse. Ja. Das ist die Produktionsgrundlage für die Wirtschaft, eine Gestaltungsgrundlage für technische, organisatorische Steuerungs- und Entwicklungsprozesse und natürlich auch eine Entscheidungsgrundlage für die Politik, fürs Militär und auch für die Öffentlichkeit. Ja. Das heißt, da kann man also sehr viel dran drehen, sehr viel damit machen, entsprechend auch die verschiedenen Angriffsformen, Schadensformen. Das eine ist natürlich Spionage, das ist so der neue Schadenstyp der sogenannten informationellen Verluste. Das wurde jetzt ganz groß beklagt im neuen CSIS-Report für Cyber Warfare, der jetzt gerade so die aktuelle Cyber Warfare-Doktrin in den USA determiniert. Da hat man eben gesagt, wir haben uns so lange auf diese kritischen Infrastrukturen gestürzt und haben gedacht, das wäre so das größte Problem. Aber dabei haben wir ja gar nicht gemerkt, dass die Russen und die Chinesen schon seit Jahren in unseren Rechnern drin sind und da Sachen absaugen und Informationen sabotieren, sodass also die eigentliche große Bedrohung, von der wir ausgehen müssen bei Cyber Warfare, gerade in diesem Informationsbereich liegt. Ja, man hat also informationelle Verluste, verliert seine ökonomischen und strategischen Research- und Development-Vorteile. Und das ist natürlich gerade bei solchen Ländern wie den USA sehr entscheidend, weil die natürlich ihren militärischen Vorteil und ihren außenpolitischen Vorteil in erster Linie auf solchen Informationsvorsprüngen und Wissensvorsprüngen gründen. Neben Spionage, also dem einfachen Copy und Pasten von solchen schönen Sachen und dass man das dann zu Hause schön nachbauen kann, gibt es natürlich auch die Probleme, das hatte ich jetzt schon gesagt, dass man das sabotiert. Man kann das sehr perfide sabotieren. Da sind dann auch sehr hochspezialisierte Wissenschaftlerteams dran, die das dann in der Regel machen, sodass man das auch nicht so weit ohne weiteres findet. Bei dem Iran zum Beispiel hat man das eine ganze Weile gemacht. Man hat da Gastwissenschaftler eingeladen und falsch ausgebildet oder denen falsche Baupläne geschickt und sowas, dass sie gar nicht in der Lage waren, Atomreaktoren zu bauen. Man kann natürlich auch die Informationen einfach zerstören. Da sind mir jetzt allerdings keine Fälle bekannt, dass das passiert ist. Und man kann natürlich auch einfach Gegeninformationen streuen und dann solche Fear, Uncertainty und Doubt-Situationen konstruieren, dass man einfach mehrere relevante Informationen einfließen lässt. Und wie man sich denken kann, ist das besonders schlimm in taktischen, operativen Kontexten, wo es dann darum geht, möglichst schnell, möglichst sicher zu entscheiden in sehr dynamischen militärischen Situationen. Und wenn man dann sozusagen sehr viele, sehr widersprüchliche Informationen auf seinen Geräten hat, dann ist das natürlich eine sehr schwer behindernde Geschichte. Ja, man kann entsprechend dann halt auf Entscheidungsgrundlagen zugreifen, strategisch, politisch, medial. Man kann bestimmte Situationen, taktische, operative Situationen beeinflussen. Man kann aber halt eben auch, wenn man so Sachen wie Baupläne sabotiert, Versagen vorprogrammieren sozusagen, wenn man dann zum Beispiel bei Flugzeugen bestimmte Materialkonstanten verändert oder sowas, dann fallen die in einer bestimmten Höhe auseinander oder funktionieren unter bestimmten klimatischen Bedingungen nicht mehr. Das sind halt alles so Sachen, die man dann schön im Vorfeld machen kann. Bin ein bisschen heiser, Entschuldigung. Okay, das dritte I, Identitäten, das ist so ein Typ, der jetzt noch nicht so sehr viel diskutiert wird, den ich versuche so ein bisschen mit in die Diskussion zu bringen. Ich denke, das ist natürlich, kann man sagen, okay, das sind jetzt auch Informationen, aber andererseits liegt dieser Typ Identität halt eben auch quer zu diesen beiden anderen Bereichen. Einerseits natürlich sind es strategisch nutzbare Informationen, andererseits gehen aber natürlich auch die Zugänge zu Infrastrukturen über Identitäten, also Zugangsregulierung, das sind also sozusagen zwei Aspekte, die da drin sind. Liegen in diesem Identitätsbereich, sodass er also quer zu diesen allen anderen Kategorien liegt und sich als eigene Kategorie ganz gut eignet. Man hat natürlich auch eine ganze Menge von Identitäten, was man da nutzen kann. Man kann diese Profile erstellen, was man ja aus dem kriminalistischen Bereich schon kennt, dass man also sehr präzise Informationen über seine Feinde hat und kann das kombinieren mit Verkehrs- und Positionsdaten. Da gibt es dann schon diese ganzen bekannten Sachen, Identity Theft, Identity Fake, die halt dann einem Zugang ermöglichen. Es gibt solche Sachen wie Konzepte wie strategische Identifizierung von militärisch relevanten Personen, dass man sozusagen dann an Wissenschaftler zum Beispiel anhand von Publikationsthemen und so weiter relativ gut übers Internet schon eingrenzen kann, wer da so militärisch für einen relevant sein könnte. Man kann dann halt eben auch entsprechend weitere Informationen über die rausfinden, die Personenkreise, in denen die sich so bewegen, Netzwerke feststellen. Kann die dann natürlich auch lokalisieren und kann dann natürlich schön mit dieser Revolution in Military Affairs und Precision Guided Missiles auch entsprechend direkt einschreiten. Das wurde auch schon gemacht. In Tschetschenien zum Beispiel haben die Russen ganz lange so einen sehr unbekümmerten Tschetschenenführer mit seinem Handy überwacht, und als der sein Handy sich dann mit den anderen Handys einiger anderer Tschetschenenführer gerade günstig getroffen hat, ist eine Rakete da reingeflogen. Seitdem benutzen allerdings die Tschetschenen keine Handys mehr. Ist also so ein bisschen blöd gelaufen für die Russen. Aber im Prinzip kann man das natürlich gut machen. Das ist halt eben auch was, was diskutiert wird. Okay, das sind also so die drei Schadensvarianten, die man so hat: Infrastrukturen, Informationen, Identitäten. In welchen Operationstypen findet das denn jetzt militärisch statt? Der erste Punkt ist, es gibt keine genuinen Cyberstrategien. Ja? Also man würde sozusagen nie einen Krieg nur auf Cyberbasis führen. Das ist so was, was eigentlich gang und gäbe ist. Das alleine bringt einem das nicht so sehr viel. Man sieht Cyber Warfare daher als immer so, also als so eine Art komplementäre Faktor der Kriegsführung, und findet es halt vor allem in Kombination dann attraktiv mit anderen Operationstypen. Da allerdings dann tatsächlich auf allen Ebenen, ja, auf der taktischen Ebene, auf der operativen Ebene, auch auf der größeren strategischen Ebene, in der Außenpolitik und auch vor allem im Rahmen einer Grand Strategy. Das war ja diese Idee von Eisenhower, dass man eben auch halt ökonomische Faktoren in seine außenpolitischen Strategien integrieren muss. Und wenn man solche Sachen macht, wie halt eben massiv ökonomische Informationen abzusaugen und zu sabotieren, dann macht man natürlich genau das, dann schwächt man seinen Gegner und stärkt sich selbst. Mit Cyberwarfare im Rahmen dieser Grand Strategy, was man noch überlegen müsste, wo man vielleicht mehr in so einen Bereich genuiner Cyberstrategien reinkommt, wäre so eine erweiterte Grand Strategy, die sozusagen die Faktizität der Informationsgesellschaft und Wissensgesellschaft voll anerkennt und dann sozusagen nicht mehr nur ökonomische Faktoren und militärische Faktoren als gesellschaftlich relevante Faktoren anerkennt, sondern halt eben auch Informationen und vielleicht Identitäten, Infrastrukturen auch als eigenständige Faktoren anerkennt. Aber das ist halt eben was, was jetzt noch nicht besonders betrachtet wurde. Entsprechend breit sind die verschiedenen Operationstypen, in denen man dann auf Cyberwarfare als komplementäre Maßnahme trifft. Es gibt die Shock and Awe Operations, die halt mit möglichst massiver militärischer Kraft in... Was bitte? Kommentar? Nee? Okay. Die halt mit möglichst massiver militärischer Kraft irgendwo einmarschieren. Das sind so Gewaltmärsche, die dann sozusagen den Gegner möglichst schnell demoralisieren sollen und einem möglichst schnellen Sieg gewährleisten sollen. Da überlegt man dann halt eben, wenn man sowas macht, dann schaltet man halt mal so eine Woche vorher den Strom komplett ab und dann sind die schon ziemlich im Eimer, wenn man da ankommt. Dann gibt es natürlich Recon, alles was so mit Intelligence Gathering zu tun hat und Aufklärungsgeschichten zu tun hat. Da ist Cyberwarfare natürlich extrem günstig, wenn man sich in Satelliten einhacken kann oder GPS-Systeme einhacken kann und so weiter. Information Operations ist so ein weiterer Operationstyp. Ich mache jetzt hier auf amerikanisch, weil die Amerikaner da noch am meisten publiziert haben und am meisten überlegt haben. Information Operations ist halt alles so, was die Informationsbasis des Feindes betrifft, ob das jetzt Medien sind oder konkrete taktische operative Informationen. Psychological Operations natürlich auch, da gehören dann solche Sachen wie Fear, Uncertainty, Doubt-Geschichten dazu, aber halt auch Demoralisierung. Die sind auch alles nicht so klar getrennt, sondern überschneiden sich sehr viel. Natürlich auch im Zusammenhang mit anderen klassischen Electronic Warfare Operationen, das ist auch teilweise gar nicht so klar getrennt, wo Electronic Warfare anfängt und Cyber Warfare aufhört. Zum Beispiel EMP-Bomben liegen so klar auf der Mitte, weil man damit natürlich Computer ausschaltet, wird aber nicht mit einem Computer gemacht sozusagen, gehört also dann eigentlich in diesem Bereich Electronic Warfare. Dass man da also auch viele Überschneidungen hat. Dann so Revolution in Military Affairs ist alles, was so Precision Guided Warfare angeht, dass man also sagt, man kann jetzt mit GPS eine Position seines Feindes und dann schickt man da eine Rakete drauf und man braucht gar keine Soldaten mehr. Das war so das Revolutionäre. Hat natürlich nicht funktioniert, weiß man inzwischen. Ist also nicht mehr so revolutionär. Aber auch da will man halt versuchen, jetzt mit Cyber Warfare nochmal nachzubessern, dass man da vielleicht ein bisschen was Besseres hinbekommt. Und man kann es natürlich unterstützend in allen möglichen anderen klassischen Operationstypen mit verwenden, gerade wenn man zum Beispiel gegen eine Hightech-Armee marschiert und dann da halt eben sich auf entsprechende Systeme stürzt. Und für Geheimdienste, das habe ich jetzt mal so in Klammern, weil die jetzt nicht so eng im militärischen Kontext sind, für Geheimdienste, also für alle möglichen Sorten von Intelligence Operations, ist es natürlich besonders interessant. Das wäre aber nochmal eine eigene Thematik. Okay, dann kommen wir zu Operationsphasen und spezifischen Problemen. Zeit ist gut. Es gibt verschiedene Phasen, die Angriffsdetektion zum Beispiel, wo es darum geht, dass man überhaupt bemerkt, dass man angegriffen wird. Die Angriffsattribution ist eine andere Geschichte. Da geht es dann darum, wenn man bemerkt hat, dass man angegriffen wurde, dass man darauf kommt, wer einen denn angreift. Das ist ein ganz besonderes Problem. Dann kommt die Verteidigung, wie man sich denn überhaupt gegen Angriffe verteidigen kann, entweder gegen laufende Angriffe oder halt gegen präventiv auch schon gegen Angriffe. Dann kommt natürlich die Phase, dass man selber Angriffe vielleicht... Gestern wieder so rumgegrölt. Dass man selber Angriffe durchführen will. Ich brauche einen Sprecher gleich. Ist es so trocken hier? Und dann gibt es natürlich solche Sondergeschichten wie Abschreckung oder halt eben auch Cyberterror. Also erstmal zur Angriffsdetektion. Entschuldigung, aber gerade irgendwie, ich weiß auch nicht. Da gibt es so Intrusion Detection Systems, heißt das IDS. Das ist allerdings das Problem, dass die im Moment noch sehr viele False Positives und False Negatives produzieren. Ah, super. Nachschub. Ich muss dann wahrscheinlich gleich mal auf Toilette nochmal. Da ist aber eben das Problem, dass die sehr unzuverlässig sind. Also man kann da immer genau nicht sagen. Da gibt es auch viele Fehlfunktionen, die da drunter laufen. Was man versucht, ist dann halt jetzt, das ist übrigens auch was in Deutschland läuft, dass man Sensorensysteme ausbauen will, wobei dann da allerdings noch die Frage ist, wo man die platziert. Ob man die nahe an den verteidigten Systemen platziert, ist ja erstmal das, was man da überlegen würde. Aber aus Detektionssicht und auch aus Attributionssicht, das ist eigentlich sinnvoller, wenn man diese Detektionssysteme möglichst nah an den Angreifern platziert. Das ist natürlich dann die Frage, wie man das macht. Okay, da will ich mich aber gar nicht so lange mit aufhalten, da kriege ich mich auch nicht so gut aus. Was noch viel interessanter ist, ist die Angriffsattribution. Das geht erstmal aus von so einer kriegsrechtlichen Frage. Und zwar ist im humanitären Völkerrecht in verschiedenen Kriegsrechtsordnungen, wie zum Beispiel der Haager Landkriegsordnung oder der Genfer Konvention, ganz klar getrennt, das ist die Basis aller kriegsrechtlichen Rechtsprechung schlechthin, die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, ja, also militärisches Personal und Zivilisten sozusagen. Man darf natürlich Zivilisten nicht angreifen, das ist der ganze Witz bei Kriegsrecht. Das erfordert aber natürlich ganz dringend, dass man eindeutig identifizieren kann, wer denn überhaupt der Angreifer ist, ja, dass man sozusagen sagen kann, das ist mein Kombattant und das ist mein Nichtkombattant. Das bezieht sich einerseits auf den Akteurstyp, also dass man überhaupt feststellen kann, dass es sich um einen militärischen Angreifer handelt und nicht etwa um Cyberkriminelle oder irgendwelche Script-Kiddies. Und dass man halt eben auch dann das Land oder beziehungsweise die militärische Gruppierung, die einen angreift, klar bestimmen kann und nicht einfach nur sagen kann, irgendjemand greift mich an, ich schieße jetzt mal irgendwohin zurück. Dazu gehört auch als assoziiertes Problem das Jus ad bellum, also der Grund für den Krieg. Man muss sozusagen auch kriegsrechtlich einen Grund haben, einen legitimen Grund, um in den Krieg zu ziehen. Das ist natürlich sehr dehnbar, wissen wir alle. Aber zumindest theoretisch ist das geklärt in der UN-Charta 2.4, Artikel 51 auch. 2.4 zum Beispiel klärt das mit dem Use of Force, also wenn sozusagen Gewalt gegen einen angewandt wird, dann ist man berechtigt, darin einen militärischen Angriff zu sehen und entsprechend einen Krieg anzufangen. Use of Force ist natürlich ein sehr flexibles Konzept und richtet sich entweder an der Höhe des Schadens aus oder was dann halt eben sehr weit interpretiert werden kann, da sind wir inzwischen halt bei diesem Risikokonzept, dass man schon von den möglichen Schäden ausgeht und deswegen dann präventiv überall einmarschiert. Oder ein klarer Fall ist natürlich, wenn sozusagen eine Armee konkret mit Waffen irgendwo einmarschiert, ohne dass jetzt, da muss auch dann noch kein Schaden entstanden sein, das ist dann immer ganz klar, halt eben Verletzung der Souveränität und der Landesgrenzen. Oder wenn man dann halt eben graduelle Mischformen hat. Da gibt es jetzt entsprechende Probleme, wie man sich denken kann. Das eine ist natürlich, was überhaupt Cyberschäden sozusagen sind, wie man das bemessen kann, was das für ein Schadenstyp ist und wie man dann auch finanzielle Schäden oder informationelle Schäden überhaupt als Schaden definiert. Da ist ja jetzt sozusagen erstmal keiner physisch, körperlich geschädigt. Das ist also so eine Problematik. Aber dann kommt auch wieder diese Attributionsgeschichte dazu, dass man dann natürlich auch klar identifiziert, wer denn überhaupt dahinter steht. Ja? Und was denn, also wenn man sozusagen Cyberkriminelle hat oder sowas, dann hat man natürlich kein Jus ad bellum, auch wenn der Schaden eventuell hoch ist. Damit gibt es jetzt aber eine ganze Menge Probleme. Ja, denn wie will ich feststellen, ob wenn jetzt irgendwie mein System angegriffen wird, wie will ich feststellen, wer das ist? Das sind ja diese ganzen Probleme, die wir auch kennen aus dem Traceback, Source Tracking. Es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, seinen Ursprung zu fälschen, Source zu fälschen. Die ganzen Spoofing-Geschichten gehören dazu. Man kann es natürlich auch dann über verschiedene Techniken andere Hosts nutzen, um zum Spoofen, Reflektor-Host. Man kann auch sein das Time-to-Live-Value zum Beispiel kann man auch zu niedrig setzen und dann seine Source fälschen, das dann an so ein irgendwo hinschicken und der erkennt dann, dass das Packet expired ist und schickt es dann zurück an den angeblich angegebenen Source-Host, der dann aber das eigentliche Ziel ist. Man kann Laundering-Hosts benutzen, das ist so eine ganz gängige Geschichte, dass man mehrere andere Stepping-Stones benutzt oder halt eben die auch noch bestimmte Sachen machen lässt, so als Zombies sozusagen. Dann ist auch noch so ein Problem, dass man seine Angriffe natürlich zeitlich steuern kann. Also man kann die programmieren, erst so in einem halben Jahr loszuschlagen oder bin ich der Erste, der das hier hatte? Hilft es?
Macht noch ein bisschen Stimmung vielleicht.
Wir gucken jetzt mal alle, was passiert. Oh, es riecht schon scheiße. Danke. Also, wow, ist echt ein bisschen tiefer. Krass. Muss mir nachher mal aufschreiben, was das ist. Gedopt. Man kann es halt eben verzögern um einen bestimmten Zeitrahmen, sodass der Angreifer dann sozusagen schon lange weg ist, wenn man herausgefunden hat, dass man überhaupt erst angegriffen wurde. Und was natürlich das größte Problem ist, man kann es einfach routen übers Ausland. Ja. Und wenn man da sozusagen dann das mal über den Iran einen Angriff in die USA routet und die CIA ruft dann beim Iran an und sagt, wir würden gerne mal in alle eure Rechner durchgucken, ob da vielleicht jemand uns angegriffen hat und ob der vielleicht von woanders kommt, dann werden die sagen, ja hier. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man dann nicht genau weiß, hat mich jetzt der Iran angegriffen oder hat irgendjemand den Iran dazu benutzt, um mich anzugreifen und so. Und das ist halt eben so ein ganz latentes Problem und da gibt es auch keine richtige Lösung für. Ja, es gibt keine hundertprozentige Attribution. Und das ist eine relativ neue Situation für Militärs, mit der sie sich jetzt auseinandersetzen müssen. Die Identität der Angreifer ist also latent unsicher. Ja, und zwar sowohl auf der Akteursebene, das ist nicht klar festzustellen, ob jetzt Einzelpersonen einen angegriffen haben, ob das Kriminelle waren, militärische Akteure, weil natürlich auch die Motivation des Angriffs nicht in so einem Cyberangriff mit drin steckt. Ja. Es steckt ja nicht irgendwo im Code drin, ich habe dich eingegriffen, weil ich militärische Ziele verfolgt habe. Das kann man dann halt eben nur deduzieren. Jetzt hat zum Beispiel bei dieser Ghostnet-Geschichte ist man ja auch nur darauf gekommen, dass es China ist, weil halt eben tibetische Dissidenten das Ziel waren, ganz dezidiert, und weil auch eine bestimmte Form von weil auch eben nur eine bestimmte Form von Informationen da abgesaugt wurde und bestimmte Zielpersonen, also man konnte sich einfach so von der Konstellation her sehr sicher sein, dass das die Chinesen waren, aber so vom Traceback her konnte man es gar nicht so richtig feststellen. Es ging irgendwie über mehrere IPs und hin und her und geroutet und so, das war alles kompliziert. Ist aber halt eben auch nicht eindeutig. Ja. Man könnte die jetzt sozusagen nicht vor Gericht zerren. Die werden dann sagen, na beweis mir das mal. Und dann ist so, naja, ich habe so meine Vermutungen, aber beweisen kann ich es eben nicht. Ja. Das heißt also, die Akteursebene ist nie klar festzustellen, weder ob es Personen, Kriminelle, Militärs sind, noch welche Gruppe oder welches Land. Und gezielte Agitationen durch dritte Parteien sind natürlich im Rahmen von Cyberwarfare immer möglich. Ja, ist also sowas, was man latent als Problem mit beachten muss. Was auch ein Problem ist, ist, dass schnelle Reaktionen dann auch völlig unmöglich sind. Also wenn ich sozusagen eine Rakete habe, die von Russland auf USA fliegt, dann kann ich ganz schnell den Knopf drücken und dann fliegt die andere Rakete zurück. Aber wenn ich natürlich erstmal so ein paar Wochen brauche, um so ungefähr zu wissen, wer es denn gewesen sein könnte, dann ist natürlich schon eine ganze Menge Zeit vergangen. Und dieses Element der Reaktivität, wie schnell man reagiert, was strategisch zum Teil sehr wichtig ist, wird dadurch ganz erheblich verzögert. Das ist so für strategische Denken, für Militärs im Moment sehr schwierig, sich da anzupassen. Die Aufklärung braucht entsprechend halt eben auch internationale Kooperation mit einem entsprechenden rechtlichen Rahmen. Da kümmert man sich gerade sehr intensiv darum, das hinzukriegen, dass man halt eben auch beim Routing übers Ausland irgendwie hinkriegt, bei Angriffsfällen zumindest, dass man da nachgucken kann oder dass die dann selber nachgucken und einem die Informationen auch authentisch übermitteln. Das ist sowas, wo man halt deren Zustimmung braucht, und da arbeitet man halt gerade dran. Und man muss halt eben auch das durch klassische Aufklärung ergänzen. Es gibt dann auch so ein paar Konzepte, gerade die so technisch besprochen werden. Die Router sollen halt loggen oder markieren, sollen Veränderungen im System beobachten, man kann zum Beispiel mal rekonfigurieren und gucken, was für Änderungen passieren. Es gibt auch so Ideen für Pattern Recognition, dass man sozusagen sagt, bestimmte größere geführte Angriffe, die hinterlassen so Spuren von Fehlfunktionen in größeren Netzen, und wenn man diese so eine fraktalen Umgebungsanalysen pipapo macht, dann findet man halt so eine Spur ungefähr, wo das langgewandert sein könnte anhand der Fehlfunktionen anderer Systeme, die das dann transportieren mussten sozusagen. Man kann die Hosts nach State Changes befragen zum Beispiel, kann dann halt versuchen auch Hosts, an die man nicht direkt rankommt, zu ownen mit so Hackback-Geschichten, um dann da diese Query-Funktionen entsprechend reinzubringen. Man kann auch Streams vergleichen, also wenn man jetzt so Ingoing, Outgoing hat, dass man guckt, wo man hatte einen, der einen angegriffen hat, dass man guckt, wo sind diese Streams überall langgegangen oder wo sind ähnliche Streams. Dann gibt es natürlich diese Honeynet-Geschichte, dass man sozusagen dann besonders attraktive Ziele sozusagen für diese Dinge extra aufstellt, wo man sich dann genau sicher ist, wenn die da drauf gehen, dann ist das auch ein Angriff gewesen und lenkt die sozusagen ab. Und unterstützend will man halt versuchen, so bestimmte sensible Sachen durch Filtern, Network Ingress Filtern zum Beispiel, zu schützen, dass die also sowieso nur Pakete zulassen, die auch einer Attribution prinzipiell zugänglich sind. Weil das natürlich dann auch so ein Problem ist, was ich dann weiter, man muss dann sozusagen über die alle Wegpunkte, die das genommen hat, muss man dann sozusagen die Attribution auch gestützt haben. Das ist natürlich sehr schwierig durchzusetzen, aber man hat im Moment so diese Idee, dass man das sozusagen inselförmig dann ausbaut, diese Filtergeschichten. Man macht jetzt erstmal die wichtigsten und dann geht man auf die weniger wichtigen rüber und will das dann sozusagen technisch dann nachbessern. Ja, das ist diese ganze Attributionsgeschichte. Dann kommen wir zur Verteidigung. Bei der Verteidigung ist natürlich das Problem, es gibt keine Verteidigung. Ja? Also präventive Defense ist einfach nicht möglich. So eine passive Computer Network Defense kann nie perfekt sein. Es gibt so ein Prinzip der Angreifbarkeit im Cyber Warfare. Ich bin immer angreifbar. Meine Cybersysteme sind immer angreifbar. Ja? Das ist irgendwie sowas, was denen halt eben auch Kopfzerbrechen bereitet. Und dann, wenn man dieses Prinzip hat, dann stellen sich halt viele Militärs, wie halt hier ein Zitat der Amerikaner, auf die Doktrin, as with conventional warfare, a good offense is often the strongest defense. Ja, also wenn ich mich sozusagen dann nicht sowieso nicht richtig verteidigen kann, dann muss ich wenigstens dafür sorgen, dass ich eine hohe Rückschlagkapazität habe, sodass sie sich das dreimal überlegen, mich anzugreifen. Hab dann aber wieder diese Attributionsproblematik, dass ich sowieso gar nicht genau sagen kann, wer mich angegriffen hat, also auch gar nicht so sehr viel mit Rückschlägen drohen kann. Sodass man dann also sagt, okay, wir müssen das dann trotzdem versuchen, irgendwie eine Verteidigung hinzukriegen, und wenn man eine einigermaßen gute Verteidigung hinbaut, dann kann das Angriffe ja auch zumindest erheblich erschweren, verzögern oder zumindest die Ausbreitung von Angriffen erschweren. So ein Konzept, das halt gerade sehr viel diskutiert wird bei Militärs, das kennen die halt eben auch aus militärischem Rahmen, ist so Defense in Depth, Verteidigung in der Tiefe. Das gab es schon in der frühen Neuzeit im militärischen Bereich, da hat man dann darunter hat man verstanden, dass man eine Stadt durch viele verschiedene Verteidigungswälle schützt und dann halt eben dadurch den Feind entsprechend verzögert. Das kann man halt eben auch elektronisch machen. Verschiedene Firewalls und Schutzmaßnahmen, Detektionssysteme in Schichten übereinander legen, sodass man so ein Präventionslevel hat, so ein Detektionslevel, und das, was dann da noch durchkommt, also da müssen die Systeme dann entsprechend tolerant sein. Das ist aber halt eben was auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Post hoc kann man natürlich eine ganze Menge machen. Man kann patchen, die Bandbreite runterschrauben, den Angreifer disconnecten. Man kann den umleiten auf einen Honeypot, einen Decoy, Zwischensysteme härten oder halt eben rechtliche Reaktionen einleiten. Ja? wenn das Internet natürlich komplett disconnected ist, dann bist du auch nicht mehr so angreifbar, aber... Ja, das ist so ein Gedanke, der sich nicht so durchsetzen lässt. Die sind halt sehr eng jetzt schon, also ich muss mir gleich mal die Frage wiederholen fürs Mikro. Die Frage war, ob man nicht die Infrastrukturen zum Beispiel einfach disconnecten kann, dass die dann gar nicht mehr angreifbar sind, aber die sind halt eben sehr eng schon eingebunden in Verfahren, ist alles sehr teuer und das jetzt wieder zurückzubauen, ist nicht so eine Option. Oh, ich habe 10 Minuten, ich mache mal erstmal nochmal durch und dann kann man noch ein paar Fragen machen. Großes Problem für die Verteidigung sind halt eben auch Backdoors, mal abgesehen, dass verschiedene Akteure sehr systematisch Hardware-Komponenten eingekauft haben. Produktion von bestimmten Halbleiterkomponenten zum Beispiel liegt im Moment komplett bei China und natürlich auch mit dem Interesse, dass sie da ihre Backdoors einbauen. Israel zum Beispiel ist bekannt, dass die Telefoninfrastrukturen bestimmte Teile ganz zentral eingekauft haben, sodass man jetzt also kein Telefon mehr hat, das nicht auch nach Israel telefoniert parallel. Das ist was jetzt viele Militärs so nach ein paar Jahren bemerkt haben. Oh scheiße, wir haben ja diese ganzen Teile, wir haben ja notwendig immer ein chinesisches Teil in meinem Computer und notwendig immer ein israelisches Teil in meinem Telefon. Blöd gelaufen und das ist sozusagen das Commercial off the shelf Problem, Kotzproblem, wie das mal so charmant beschrieben wurde. Und es scheint auch das Problem zu geben, dass dann auch tatsächlich Komponenten gefälscht und ausgetauscht wurden. Das FBI zum Beispiel hat 2005 in so einer länderübergreifenden Aktion, auch im Kontext mit Cyberwarfare, 74.000 gefälschte Cisco-Komponenten annektiert und ausgebaut aus Systemen, die wohl irgendwie Backdoors drin hatten von einem nicht näher bekannten Agenten. Natürlich haben die USA das auch mal versucht. Die haben versucht, im ersten Irakkrieg so eine Reihe von präparierten gefälschten Computern an Saddam zu liefern. Ist aber dann leider gescheitert an schlechter Kommunikation intern. Die wurden dann abgeschossen von den eigenen Truppen, weil die gesehen haben, ah, da liefert jemand Computer an Saddam, dann schieße ich mal drauf. Und dann, die waren ziemlich sauer, das war ein ziemlicher Streit nachher. Das passiert übrigens ziemlich häufig. Die sind ziemlich schlecht organisiert zum Teil. Man muss gar nicht so viel Angst vor denen haben. Ja, Verteidigungsbreite sehe ich noch persönlich so ein strukturelles Problem, weil die Unterscheidung zwischen militärisch relevanten und militärisch irrelevanten Systemen ist relativ schwierig. Man würde ja sagen, okay, Verteidigung muss ich erstmal die militärisch relevanten Systeme schützen. Aber aus verschiedenen Gründen finde ich das schwierig. Einmal sind die 3Is halt als neue Assets auch zu sehen im Rahmen so einer Grand Strategy, sind halt Daten halt eben auch ein ökonomischer Faktor, sodass man die halt eben auch in der Wirtschaft breit schützen müsste und auch kleine Unternehmen schützen müsste, wo man dann schon bei fast allen Systemen als militärisch relevant ist. Da drin steckt natürlich auch eine normative Frage, habe ich auch als Einzelperson ein Recht auf Schutz meiner Daten, meiner Informationen vor militärischen Angriffen? Es ist technisch vor allem auch schwer zu trennen, also man kann natürlich auch eine Verbreitung nur schwer eingrenzen, zwischen, dass sie sich von zivil auf militärische Systeme dann ausdehnen sozusagen, und ungeschützte zivile Systeme können natürlich auch geownt werden, damit können dann Botnetze aufgebaut werden und so weiter, das will man auch nicht. Eine gute Cyber Defense, und das ist übrigens auch eine Position, mit der ich nicht so alleine bin, die Amerikaner haben das auch festgestellt in ihrem CSIS-Report, ist halt eben gesellschaftsweit, ja. Wir müssen wirklich alle Computer schützen. Und da gibt es jetzt natürlich einen schönen Konflikt, den ich auch leidlich ausbeuten werde, mit staatlichen Überwachungsinteressen, denn wenn, das ist natürlich gerade sozusagen der diametrale Konflikt, wenn ich eine gute Cyber Defense habe, dann sind meine Computer vor dem Zugriff staatlicher Akteure geschützt. Ja, wenn sie das nicht sind, dann habe ich eine schlechte Cyber Defense, also muss ich mich entscheiden, was will ich? Will ich, dass staatliche Akteure prinzipiell auf meine Systeme zugreifen können oder nicht? Entweder ich will also Überwachungsstaat oder ich will eine gute Cyber Defense, das muss ich mir dann überlegen. Okay, dann noch ganz kurz zum Angriff, jetzt muss ich mich schon beeilen. Ich habe aber ein bisschen später angefangen, ja. Es gibt verschiedene Angriffstypen, die sind so ein bisschen kategorisiert nach so einem Threat-Code, was am gefährlichsten sind, will ich jetzt mal nicht im Einzelnen durchgehen, habe da auch meine Zweifel, ob die das richtig gesehen haben. EMP zum Beispiel ist in Deutschland, hatten wir gerade das Problem, die Diskussion, dass die Regierungsrechner zum Beispiel sind alle nicht ummantelt. Ja. Es gibt so ein paar militärisch relevante Rechner, die sind ummantelt, die sind so, haben höhere Sicherheitscodes, schwarz und rot. Die haben dann so einen Schutz vor EMP-Impulsen, aber das ist nur so, fast nur Verteidigungsministerium, und irgendwo anders stehen, glaube ich, noch 2, 3 von den Dingern rum. Aber ansonsten mit so einem EMP-Impuls, den man relativ easy, eine EMP-Bombe, die man relativ easy bauen kann. TED zum Beispiel ist so eine kleine EMP-Bombe, kann man immer noch die komplette Computerinfrastruktur lahmlegen und grillen. Das ist also auch eigentlich zumindest in Deutschland zumindest noch ein relativ gefährlicher Angriffstyp. Was dann beim Angriff schwierig ist, sind natürlich die Präzision der Schläge. Das geht wieder zurück auf diese Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten. Man darf natürlich dann keine zivilen Systeme angreifen. Da gibt es natürlich aufgrund der Komplexität jetzt erhebliche technische Schwierigkeiten. Zivile und militärische ICT-Strukturen nutzen dieselben Verfahren, sind miteinander vielfach vernetzt, eng gekoppelt, sodass ich das gar nicht richtig eingrenzen kann. Konfigur zum Beispiel ist ein Beispiel, der hat sich kreuz und quer überall hin verbreitet, hat auch die Bundeswehr befallen, nur zu kleinen Teilen. Sind sehr stolz drauf, dass sie den rechtzeitig abgefangen haben, aber immerhin hat er sich auch auf Regierungssachen und sowas drauf aufgekriegt. Dann ist es auch schwierig, die Relevanz angegriffener Systeme vorher zu erkennen. Man sieht ja so nur gewisse IPs und so weiter und da weiß man dann immer nicht genau, ist das jetzt die Kaffeemaschine oder ist das der Zentralcomputer vom Pentagon. Das muss man dann halt ausprobieren, wenn man Pech hat, hat man nur die Kaffeemaschine gehackt. Obwohl hier auf unserer Konferenz könnte es schon ganz schön nerven. Und es ist natürlich auch so eine unkontrollierte Verbreitung möglich. Ja? Wenn man also einmal einen Wurm zum Beispiel losgelassen hat mit einer militärischen Absicht, dann kann man nicht mehr genau sagen, wo der rauskommt und wo der sich überall verbreitet. So, das ist halt eben relativ schwer, das vorher zu sagen. Und da man das halt alles vorher definitiv nicht weiß, ist es relativ schwierig. Man kann relativ leicht in kriegsrechtliche Probleme kommen. Und zum Beispiel haben die USA auch deswegen erklärt, dass sie deswegen auch auf also einen Wurm-Release verzichtet haben, bisher als Abschreckungsmaßnahme. Das war mehr so eine interne Geschichte, weil sie halt eben die kriegsrechtlichen Konsequenzen gefürchtet haben. Ein anderer Punkt bei Angriffen ist natürlich die hohen Kosten. Exploits sind relativ teuer, auch diese ganze Backdoor-Geschichte, systematische Einkäufe von Hardware-Komponenten ist sehr teuer, sodass also für Angreifer hohe Kosten entstehen in Zeit und Know-how. Und das ist so ein ganz relevanter Punkt, weil ja viele Militärs eigentlich die Einstellung hatten, oh Gott, Cyberwarfare, irgendwelche Kids in der Garage legen mir mein Land lahm. Das ist natürlich Quatsch. Man geht davon aus, dass gerade so gezielte, großflächige Angriffe können nur von Akteuren mit hohem ROM-Faktor durchgeführt werden. ROM ist Resource Options Motivation, sodass eigentlich fast nur Staaten in Frage kommen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass prinzipiell auch eine kleinere Gruppe mal in der Lage dazu wäre, aber es ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Und das ist noch ganz interessant für diese ganze Cyber-Warfare-Diskussion, wenn man sich da mal in der Öffentlichkeit bewegt, also diese ganzen Cyber-Terror-Geschichten, das ist ziemlicher Quatsch. Man geht also wirklich auch in Militärkreisen davon aus, dass Cyber-Warfare eine Sache zwischen Nationalstaaten ist. Dann kommt auch dazu, dass pro Angriff natürlich auch Methoden und weitere Ziele deduziert werden können. Man kann halt genau sehen, wie haben die programmiert, was haben die für einen Hintergrund, was für Kryptoverfahren haben die benutzt, wo kommen die wahrscheinlich her, aus welcher Forschungsecke und so weiter, was für Ziele sind für diese Verfahren noch angreifbar, sodass man also aus einem Angriff schon relativ viel rausfinden kann und den dann halt für relativ viel Preis gibt von sich. Und dann kommt natürlich dazu, dass Angriffe auch immer nur One-Use sind. Ja, wenn man natürlich den einmal benutzt hat, dann wissen die, wie der läuft, können das patchen und dann ist er quasi wieder für den Arsch. Ist das auf Video her? Diese Tschetschenen-Geschichte gehört auch dazu. Ja. Das ist zum Beispiel auch was in Afghanistan und im Irak jetzt sich durchgesetzt hat. Die wissen alle, dass sie mit ihren Handys nicht umgehen dürfen, dass sie Computer schützen müssen und alles Mögliche. Und deswegen benutzen die fast keine elektronischen Geräte mehr. Ja? Die haben Booten, die rumrennen und Reiter und lauter solche Sachen. Die Tschetschenen benutzen gar nichts mehr, was irgendwie elektronisch ist. Und von daher trifft das natürlich auch auf solche Sachen wie so Handy abhören zu, dass das One-Use ist. Ja? Wenn man das einmal gemacht hat, dann schnallen die das und dann schmeißen die es weg. Was bitte? Ja, aber die USA sind schon sehr traurig. Die haben ja jetzt sich sehr massiv darauf eingerichtet, dass sie damit alles machen können. Und es war ja diese Revolution in Military Affairs und das ist jetzt eine ziemlich Pleite für die. Ja, hier sieht man auch mal, wie kompliziert so ein Cyber Network Attack Prozess ist. Das ist die formalisierte Variante, ist also relativ umfangreich und relativ teuer. Aus dem Grund sind auch Abschreckungsstrategien gerade keine richtige Option. Abschreckung ist halt sehr kostspielig. Demonstrationen sind teuer, können viel preisgeben, können sich unkontrolliert verbreiten, katastrophale Folgen haben. Rückschläge auf diese Demonstrationen können außerdem auch katastrophale Folgen im eigenen Land haben. Wobei man sich allerdings inzwischen relativ einig ist, dass Konfika zum Beispiel eine militärische Geschichte war, wahrscheinlich, weil aufgrund der Analysen deuten halt darauf hin, dass da ein Akteur mit sehr hohem ROM dahinter stehen muss. Und man ist sich relativ sicher, dass das so eine erste kleine Abschreckungsvariante ist, die jetzt mal released wurde. Ich sage nicht von wem. Und das ist allerdings halt eben eine Option, die im Moment noch selten ergriffen wird. Und was man eher macht, ist, dass man so demonstriert, wie viel Geld man denn investiert in Cyberwarfare. Das ist halt das, was die USA auch ganz militant machen. Investieren halt massiv Kohle und suggerieren ihren Gegnern damit sozusagen, dass sie da auch was in der Hinterhand haben. Ja. Das Problem dabei ist natürlich genau das, was jetzt passiert, wenn alle anderen Länder sehen, boah, die USA investieren da jetzt 10 Milliarden Dollar, dann muss da ja irgendwas dabei sein, ich muss jetzt auch nachziehen. Und das ist halt eben genau das, dass dadurch Rüstungswettläufe provoziert werden, die jetzt im Moment auch schon voll im Gange sind durch diese kapazitativen Demonstrationen. Okay, dann noch zum Schluss. Cyberterror ist noch eine wichtige Information für alle, ist unwahrscheinlich. Ja, es ist wegen der Kosten, der hohen Kosten sehr, sehr unwahrscheinlich. Also dass das Risiko dafür höchstens mittelmäßig ist. Natürlich könnten die einen hohen Schaden anrichten, von daher gibt es ein gewisses Risiko, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass man eigentlich nicht so real davon ausgehen muss. Man sollte sich das also auch nicht in Diskussionen verkaufen lassen, dass Cyberterror irgendwie eine Gefahr ist. Das ist überhaupt nicht nachgewiesen, also wissenschaftlich, systematisch ist das Unsinn. Und auch empirische Indizien sind nur sehr gering. Es gab mal diesen Iman Samudra, der diese Bali-Bombings befohlen hat. Der hat in seinem Buch Ich gegen die Terroristen, das sind die Terroristen, die Amerikaner, mal empfohlen, auch Cyberterror aufzunehmen, aber hat auch keine Ahnung, wie man es machen sollte. Es gab dann mal so eine Fundstelle von einer Al-Qaida-Zelle in Kabul 2001, da wurden Computerhandbücher gefunden, da hatte man gemunkelt, ob das jetzt ganz gefährliche Hacker-Geschichten sind. Dann gibt es einen Webaufruf auf einer Terrorseite Al-Faruq, dass man mal eine Islamist-Hacker-Armee gründen müsste. Dazu muss man allerdings wissen, dass es 4500 Hacker-Terroristen-Webseiten gibt, auf denen jeden Tag alles Mögliche aufgerufen wird. Das ist also jetzt auch nicht so wahnsinnig bedrohlich. Und der entscheidendste Punkt ist allerdings auch, dass es überhaupt gar keine Verbindung zu Cyberkriminalität gibt. Also man geht davon aus, dass die sich strategisch auf jeden Fall das erste Mal zum Aufbau von Kapazitäten an Cyberkriminelle wenden müssten. Und das haben sie bis jetzt nachweislich, weil die relativ gut kontrolliert sind, noch gar nicht gemacht, sodass man also davon ausgeht, dass auch keine Terroristen da irgendwas groß in Planung haben. Was sie natürlich machen, ist so Online-Kreditkartenbetrug zur Finanzierung, Identity Theft, Handys, habe ich schon gesagt, zur Koordination, ist aber auch beides stark abnehmend, weil sie wissen, dass sie da schnell gefunden werden können. Und sie machen natürlich Webseiten mit Propaganda, Unterrichtsmaterial, Rekrutierung, sowas versuchen viele. Und da gibt es auch jetzt die ersten gefangenen Cyberterroristen und damit bin ich schon am Ende. Das sind so die Cyberterroristen, die ersten, die gefangen wurden im Jahr 2007. Der Zuli, die haben halt so eine, in United Kingdom wurden die gefangen, die haben halt so eine Terrorwebseite mit Bomben, Bauanleitung und sowas betrieben. Er hat sich der Verhaftung widersetzt und damit bin ich auch schon am Ende. Danke. Noch irgendwelche dringenden Fragen? Ich bin 2 Minuten über der Zeit. Wir wollen ja hier nicht. Ne? Okay, dann. Jetzt sind wir auch schon fertig.